was habe ich heute auf der Karte? Nicht mehr und nicht weniger als Kokain, den Kaviar der harten Drogen und wohl eine der beliebtesten Drogen weltweit und seit mindestens 5000 Jahren als Aufputschmittel verwendet oder besser gesagt missbraucht. Kokain ist in den Anden heimisch, wird aus der Pflanze Erythroxylum coca gewonnen und die Pflanze wirkt, um ehrlich zu sein, eigentlich recht unscheinbar, fast schon unschuldig, aber der Strauch, der jetzt sowohl in deinem als auch in meinem gepflegten oder weniger gepflegten Vorgarten kaum auffallen würde, der hat zahllosen Menschen ein Vermögen beschert. Und da gibt es ja etliche Geschichten und Storys und noch viel mehr Menschen ruiniert. Und zwar auf jegliche Art und Weise. Ich habe mir vor dem Einsprechen überlegt, soll ich hier ein paar Songtexte oder Film- oder Literaturfiguren bemühen, aber das Internet hat gar nicht Platz für all die, weil jeder von denen oder die allermeisten von denen so viel Kokain zu sich genommen haben und geschnupft haben, dass das gar keinen Sinn macht, weil sonst würde ich nächste Woche immer noch hier vorm Mikro sitzen. Also, herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Und wenn du mir ein Abo schenkst, natürlich darfst du dann Jan zu mir sagen. Vorab, ich selbst habe noch kein Kokain genommen. Ich habe es auch auf gar keinen Fall vor, weil ich eben vom Fach bin und um die Wirkung weiß. Das wussten viele damals noch nicht. Lass uns zurückgehen zum Ende des amerikanischen Bürgerkriegs. Da haben die sich an der Grenze zwischen Alabama und Georgia immer noch bekämpft, obwohl der Krieg eigentlich schon besiegelt war oder abgeschlossen war. Aber da gab es eben noch nicht so Twitter oder diese Messenger oder einfach das Telefon. Der Krieg war vorbei. Aber die Kommunikationstechnik, die war ja gletscherhaft, langsam. Und die Schlacht von Columbus, die hat eine ganze Woche nach der Kapitulation immer noch stattgefunden. Und was hat sich da ereignet? Ein Oberstleutnant namens John Pemberton hat fast sein Leben verloren. Der hat einen fiesen Säbelstich abbekommen und zwar in die Brust. Damals hat man tatsächlich noch mit Säbel gekämpft und das hat ihn fast umgebracht. Aber er hatte glücklicherweise, und zwar für alle, die Limonade gern und lieb haben, überlebt. Weil während der Wundheilungszeit, da wurden wie viele seiner Kameraden auf beiden Seiten des Bürgerkriegs morphinabhängig. Die wurden morphinabhängig, aber anders als seine Leidensgenossen war der im zivilen Leben tatsächlich, hatte der was Gescheites gelernt, so wie meine Frau und vielleicht du auch und ich, ist der Apotheker gewesen. Und da hatte der eben Zugang zu ganz viel verschiedenen Kräuterpräparaten, Arzneien, also Naturheilkunde rockt. Und der hat ganz wild darauf losexperimentiert, wo ich natürlich von dringend abrate, aber er hat da offensichtlich ein bisschen Erfolg gehabt oder riesigen Erfolg gehabt. Also was hat er wohl gemacht? Er wollte natürlich zu dem ganzen Blutbalsam, was er vorher schon erfunden hatte, oder Medizinprodukten, Leberpillen, Hustensirup, Haarfärbemittel, wollte er nach seiner Genesung eine Alternative zum Schmerzmittel Morphin finden. Das ist wirklich ein sehr löbliches Ziel und der wollte das natürlich sich dann auch patentieren lassen und naja, klar, das war nicht nur für die Allgemeinheit, sondern auch für den schnöden Mammum. Aber ja, hat er was hinbekommen? Ohne Opiate natürlich nicht. Der hat mit der Extraktion von Kokain aus der Coca-Pflanze begonnen. Das war schon seit Jahren, seit Jahrtausenden in Südamerika beliebt und seit kurzem in Frankreich in Form von Coca-Wein als Stimulanz erhältlich und es hat da als Allheilmittel Furore gemacht. Stell dir vor, du hast einen Wein mit Kokain. Ja, das knallt natürlich und ist natürlich höchst gefährlich. Und er hatte bald so eine hausgemachte amerikanische Alternative zum französischen Coca-Wein selbst zusammengemixt, gebraut. Und zwar ein kokainhaltiges Getränk, alkoholisch, und das gedachte er zu verkaufen. Und sein sprudelnder, frisch patentierter Trunk, der hieß Coca-Cola. Er wusste also, dass in Peru die Inka die Blätter der Coca-Pflanze angebaut haben, hat sich das zu Nutzen gemacht und auch ich habe heute schon eine Cola getrunken. Natürlich eine ganz normale Cola, aber nichtsdestotrotz, er hat diese stimulierende Wirkung genutzt und dieser Brauch der Inka, der wurde denen nach dem Einfall der spanischen Eroberer im 16. Jahrhundert dann verboten. Ja, die Kirche hat den Finger erhoben, hat gesagt, böse, böse, Sitz. Nein, Quatsch, die Kirche hat es verboten, aber das hat keine große Wirkung gezeigt, wie so oft, weil der häufige und auch der wirklich massenhafte Gebrauch, der hat dann die spanische Kolonialregierung zum Nachgeben gezwungen. Und der Coca-Konsum war so tief verwurzelt, dass dann auch die Spanier sich gesagt haben, what the fuck, was soll's? Und haben dann begonnen, das Hai der Blätter selbst zu genießen. Also sie sind bekehrt worden von der Droge und sie haben dann damit begonnen, den Gebrauch und den Verkauf zu besteuern, zu regulieren. Die wollten halt auch ihr Stückchen vom Kuchen haben. Und das war drogenpolitisch eine kluge Strategie. Wenn du heute, hunderte Jahre später, dann El Chapo oder sonst was auf Netflix guckst, dann kannst du dir vorstellen, dass das nicht immer ohne Reibereien funktioniert. Jetzt sind die Spanier dann zurückgekommen nach Europa mit ihren Coca-Blättern und die haben natürlich auch glänzendes Silber und Gold mit dabei gehabt und es wurde von den Schiffen abgeladen und das ist eigentlich am Anfang erstmal ignoriert worden und das war auch nicht hilfreich, dass so ein Bündel Coca relativ schnell verfault ist, also sehr hitzeempfindlich, sehr feuchtigkeitsempfindlich und wenn auch nur ein einziges Blatt ein bisschen feucht geworden ist und das war beim Schifftransport wirklich äußerst schwer zu verhindern, war das verdorben und so hat es wirklich eine Zeit gedauert, bis der Rest von Europa diese komischen, fragwürdigen, merkwürdigen Blätter aus den Anden in die Finger bekommen hat. Aber als dann im 19. Jahrhundert die Wissenschaft der Alkaloidextraktion vorangeschritten war, dann war es natürlich nur noch eine Frage der Zeit, bis jemand seine Aufmerksamkeit voll und ganz den Blättern des Kokosstrauchs widmet. Wir schreiben das Jahr 1859. Und da ist eine große Menge eben dann in Deutschland angekommen und da gab es einen aufgeweckten jungen Doktoranden namens Niemann, Albert Niemann, dem geriet das in die Hände und der hat dann ja zufällig ein Thema für seine Dissertation gebraucht und der hat dann eben beschlossen, den Wirkstoff aus den Coca-Blättern zu isolieren, zu extrahieren und es ist ihm tatsächlich gelungen, das Kokain zu isolieren und damit tatsächlich, kein Scherz, Fun Fact und Truth, den Doktortitel zu erwerben und da war dann der erste und wahrscheinlich auch der letzte Mensch, der für die Entdeckung einer stark suchterzeugenden Droge promoviert wurde. Als ob das nicht wirklich schon genug gewesen wäre und schlimm genug gewesen wäre, hat er weiter experimentiert und hat dann mit Ethylen und Schwefeldichlorid gearbeitet und hat dann Senfgas hergestellt und sich damit dann umgebracht. Ja, schneller rum. Und noch schneller vorbei. Im gleichen Jahr hat, als er dann eben das Kokain extrahiert hat, hat ein italienischer Arzt dann die Coca-Pflanze auch entdeckt, war von der so fasziniert, dass er nach Peru gereist ist und war dann freiwillig Versuchskaninchen und hat dann die wirklich unterschiedlichsten Dosen von Coca erforscht und er hat wirklich keine Extreme gescheut und hat dann eifrig seine Reaktionen niedergeschrieben auf extrem hohe Mengen, auf mittlere Mengen, auf niedrige Mengen und es ist ihm aufgefallen, dass er einfach bei niedriger oder bei mittlerer Dosierung weniger Hunger hatte und gleichzeitig mehr Energie hatte, was natürlich auch hier viele auch heute in der Szene unter den Schönen und Reichen dazu antreibt, eben Kokain zu nehmen. Du hast einfach mehr Bums und du bist ein bisschen schmaler. Klar, klingt verlogen, aber die Nebenwirkung, naja, wer weiß. Und klar, wir wissen, jeder, der Kokain nimmt, überfällt ein unfassbar großes Selbstvertrauen, eine Energie, eine Entschlusskraft, Eigenschaften, die in vielen Berufen nützlich sind oder sein könnten. Und das ist natürlich dann kein Wunder, dass dann die Europäer auch gemerkt haben, dass der Kokaingebrauch bei Intellektuellen, bei Schriftstellern, bei Künstlern und all den anderen sehr beliebt und geliebt wurde, die einfach für die Arbeit auf Hochtouren laufendes Gehirn brauchten. Und im 19. Jahrhundert war dann der berühmteste Befürworter von Kokain als Aufputschmittel niemand anderes als Sigmund Freud, der schon als ganz junger Mann stark süchtig wurde. Kein Wunder, wenn du liest, was er geschrieben hat, beziehungsweise auch, wenn du dir mal auf Netflix die Serie dazu anschaust. Das beschreibt die Symptome und die Nebenwirkungen und Wirkungen, die Freud hat. vortrefflich. Es ist tatsächlich beängstigend. Und er hat nach einer Kokainisierung des linken Nasenlochs, so hat er, so zitiere ich ihn, an einen Kollegen geschrieben: In den letzten Tagen habe ich mich unglaublich wohlgefühlt, so als sei alles ausradiert worden. Ich fühlte mich wunderbar, als wäre nie etwas falsch gewesen. Naja, was dann daraus geworden ist, das wisst ihr aus der Geschichte. Tja, ob du wirklich Erlösung durch Kokain bekommst? Ich glaube nicht. Der junge Sigmund Freud hat Kokain nicht nur zur Stimulation empfohlen, sondern eben auch zur Betäubung, zur lokalen Betäubung. Und da taugt es tatsächlich. Es hat sein Wissen an einen Augenarzt weitergegeben. Der hat dann Kokain mit wirklich sehr großem Erfolg zur Oberflächenanästhesie eingesetzt und hat dann auch im britischen Fachjournal The Lancet die Ergebnisse veröffentlicht. Und dann gab es noch einen jungen amerikanischen Arzt, der hieß William Stuart Halsted, der hat von diesen Experimenten gelesen und hat es dann natürlich selbst ausprobiert. Es war damals noch nicht illegal und er hat Kokain genutzt, einfach um die Schmerzen bei Zahnoperationen zu betäuben, was durchaus gut ist, und hat dann die Technik auch bei seinen Doktoranden angewendet, die ihm dafür offensichtlich sehr dankbar darüber waren. Und ja, die schmerzstillende Wirkung vom Kokain, die hat dann wirklich unweigerlich zur Folge, dass dann bei diesen ganzen neuen Arzneimittelherstellern, die sich in dieser Zeit gegründet haben oder die wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, hier dann begeistert aufgenommen worden sind als Steilvorlage, und Kokain war dann Hauptzutat für ganz viele beliebtere Präparate. Es wurde versucht und teilweise auch mit Erfolg, mit diesen gewissen Heilmitteln, mit Kokain natürlich, große und schmerzhafte Hämorrhoiden schrumpfen zu lassen. Dann gab es die Pillen, die eben als Zäpfchen eingeführt wurden, und die waren vielleicht einigermaßen wirksam, weil Kokain einfach entzündetes Gewebe zum Schrumpfen bringen kann. Es gab auch sogenannte Lloyds-Kokain-Zahnwehtropfen, die auch schon kleinen Kindern empfohlen wurden. Der Preis von 15 Cent spricht natürlich für sich, also pro Packung, sehr erschwinglich. Und ja, das war nicht nur bei der Zahnchirurgie eben für den Patient in diesem Moment zumindest ein Segen, sondern eben auch für die Mütter oder für die Säuglinge, die Kleinkinder, die dann eben gezahnt haben. Kann man sich gar nicht ausmalen. Heute ist es Gott sei Dank so, dass jede liebevolle Mutter dann doppelt und dreifach abwägt, ob es jetzt ein Paracetamol oder ein Ibuprofen-Zäpfchen schiebt oder ob sie was anderes macht, ob sie ein Lokalanästhetikum oder ein Kamillenextrakt eben auf die Beißerchen schmiert. Das ist Gott sei Dank heute anders. Ja, und der Zahnarzt, der hat dann begonnen, sich mit Kokain immer mehr voll zu ballern, zuzuspritzen, und war natürlich relativ schnell süchtig. Das passierte wirklich sehr schnell. Der ist dann ins Krankenhaus eingeliefert worden auf Rhode Island, und da war die anerkannte Behandlung von Drogensucht tatsächlich eine große Dosis Morphin. Das heißt, man hat eine Drogensucht da damals einfach mit Morphin behandelt, und du kannst dir vorstellen, dass dieser Mann dann, nachdem die Therapie rum war, dann nicht nur Kokain, sondern auch morphinabhängig war, und das hat ihn dann natürlich dann aber nicht davon abgehalten, weiter als Arzt zu arbeiten. Da gibt's heute die Berufsgerichtsbarkeit, du musst würdig, zuverlässig und gesund sein, aber jetzt mal Hand aufs Herz, vielleicht gibt's den einen oder anderen Kollegen in der Ärzte- oder Apothekerschaft, der vielleicht doch nicht würdig, zuverlässig und gesund ist, aber das ist reine Spekulation. Ein schönes Beispiel ist auch der appetitlich klingende Coca Beef Tonic. Das klingt so ein bisschen nach Gin Tonic, aber das wurde tatsächlich als Fleischersatz hergestellt und verwendet, weil wer keine Kohle hatte, sich ein ordentliches Stückchen Fleisch zu leisten, das hatten die meisten eben nicht, der konnte sich eben vom letzten Groschen, vom letzten Cent immerhin ein Getränk leisten, das nach Rindfleisch geschmeckt hat. Pfui Deibel. Das hat dann den fehlenden Fleischanteil eben durch Kokain und mehr als 20% Alkohol ersetzt, und das ist klar, es gibt wenig, was besser gegen Hunger hilft, als gleichzeitig blau zu sein und gleichzeitig high zu sein. Und es gab dann auch französische Chemiker, die haben Kokain mit Wein gemischt. Und das war natürlich dann auch sehr euphorisierend. Und wenn du dann einfach mal so kurz entschlossen ein paar Coca-Blätter in eine Flasche guten Bordeaux-Stoffs, was für eine Schande, abwartest und dann dir das einflößt, na gut, dann weißt du vielleicht auch, wo der Frosch die Locken hat. Dieser französische Chemiker namens Angelo Mariani, der hat sich ein Vermögen verdient. Der hat diesen Wein genommen, Coca-Blätter mit dazu gestopft, diesen Bordeaux-Wein, und hat das ganze Vin Mariani genannt und beworben als Weintonikum. Er ist unermesslich reich geworden, Und das ist schockierend, aber auch nicht so verwunderlich. Stell dir vor, 10% Alkohol, 8% Kokain. Bäm, also das ist jenseits von Gut und Böse. Und das war so populär, dass den französischen Chemiker wirklich zum Multimillionär gemacht hat. Womöglich das erste Mal, dass jemand mit Koks richtig steinreich geworden ist. Wenn du bedenkst, was damals zu dieser Zeit, eben im späten 19. Jahrhundert an Literatur, wertvoller Literatur produziert worden ist, dann wird dir Angst und Bange, weil Sir Arthur Conan Doyle, Jules Verne, Alexandre Dumas oder Henrik Ibsen und wie sie alle heißen mögen, das waren alles sehr begeisterte und absolut überzeugte Konsumenten. Und ja, was soll ich da noch sagen? Auch die Päpste haben sich diesem Getränk, diesem Vin Mariani oder Vin Mariani hingegeben. Königin Victoria hat sich damit abgeschossen und sogar Thomas Edison hat dieses Tonikum getrunken, um einfach wach zu bleiben bei seinen nächtlichen Experimenten mit Elektrizität. Der hat vielleicht nur 4 Stunden pro Nacht geschlafen. Der hat das Zeug tatsächlich gebraucht und ja, da war es dann natürlich klar, dass so ein Erfolg, so ein Verkaufshit, so ein emotional stark gewolltes Getränk auch natürlich Konkurrenz auf den Weg bringt. Also dieser Vin Mariani war der heiße Scheiß oder der geilste Scheiß, wie man heute zu sagen pflegt. Und dann kam natürlich Coca-Cola, wurde früher French Wine Cola genannt. Die kam 1886 auf den Markt und hat natürlich Unmengen an Kokain enthalten. Wir wissen nicht, wie viel. Kein heute lebender Mensch weiß ansatzweise, wie viel drin ist. Aber es wurde als Hirntonikum tituliert oder als intellektuelles Getränk beworben und sollte dann auch Menstruationskrämpfe lindern. Und man hat 1905 zumindest, also fast 20 Jahre später, in 100 Milliliter Sirup 0,5 Milligramm Kokain gefunden. Erst 1929, und da hätten es viele Leute wahrscheinlich gebraucht, mit dem Einsetzen der Weltwirtschaftskrise, war Coca-Cola dann offiziell frei von Kokain. Es ist tatsächlich so, dass heute Coca-Cola immer noch Coca-Extrakt enthält. Das ist sehr, sehr spannend, aber eben nicht das, was knallt. Das ist der kleine, aber feine Unterschied und dieses genaue Rezept, das ist natürlich ein ganz streng, minutiös gehütetes Betriebsgeheimnis. Aber man weiß, dass der Coca-Cola-Konzern tatsächlich ganz legal Coca-Blätter importiert vom peruanischen Coca-Staatsbetrieb und nachdem dann das Kokain extrahiert und für den pharmazeutischen Gebrauch als lokales Betäubungsmittel dann in der HNO-Medizin oder der Augenmedizin verkauft wird, fließt dann der übrig bleibende Geschmack, nur der Geschmack, just for the taste of it, der Coca-Blätter in die geheime Rezeptur mit ein. Und wenn man also legal keinen mit Kokain versetzten Wein mehr bekommt, dann ist es trotzdem amüsant, dass in jedem Glas kalter Cola, eiskalter Cola, was wirklich sehr, sehr lecker schmeckt, die größte Erfolgsstory in der Getränkegeschichte schlechthin, auch heute noch ein kleiner Hauch Coca-Blatt enthalten ist. Und vielleicht kann der ein oder andere aus so einer einfachen Cola-Dose diese mehr als 5000 Jahre menschlichen Kokainrausch so ein bisschen herausschmecken. Ja, bei riesigen Nebenwirkungen weißt du Bescheid. Ich rate dir dringend davon ab, Kokain in irgendeiner Art und Weise zu konsumieren, es sei denn, es ist in echter Coca-Cola, die auch diese Podcast-Folge nicht sponsert. Am anderen Ende war der Jan, bleibt sportlich, zieht die Mundwinkel nach oben. Love, peace, bye.